Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Wenn man mich als Kind gefragt hätte, was ich werden will, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, entweder Detektivin oder Autorin. Und witzigerweise bin ich ja jetzt genau das. Also ich jage die Übeltäter im Erbgut und schreibe Paper drüber. Ich habe daraus ganz viel mitgenommen. Erstens, dass KI sehr, sehr wertvoll ist. Und zweitens, dass es kein Man versus Machine ist. Ob ich einen Game Changer erwarte? Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, wir sind schon drin, so in diesem Black Swan-Moment irgendwie, nämlich das Zeitalter der Therapien.
Faszination Medizin. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Name ist Matthias Brandstätter. Heute eine neue Folge. Ich bin im Haupthaus und zwar im Bereich der Neurologie. Vor mir sitzt Frau Dr. Maike Dorn, Fachärztin der Klinik für Neurologie und gleichzeitig eine Arbeitsgruppenleiterin einer Forschungseinheit. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Guten Tag, Frau Dorn. Habe ich das soweit richtig gesagt alles?
Ja, haben Sie. Okay. Vielen Dank und guten Tag.
Hallo. Bevor wir jetzt gleich auf Ihre Forschungsarbeit zu sprechen kommen, was auch sicherlich einer der Gründe war, warum wir Sie heute einmal sprechen wollten, haben wir ja immer so eine Standardfrage. Die finde ich auch mal eigentlich ganz spannend bei der Zuwägung in dieses ganze Thema. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Gibt es bei Ihnen elterliche Vorprägungen oder ist das ein eigener Entschluss gewesen? War es ein Versehen? War es eine bewusste Entscheidung? Nehmen Sie uns einmal kurz mit.
Tatsächlich gab es keine Vorprägung. Ich komme aus einer Ingenieursfamilie. Meine Mutter ist Musikerin. Wenn man mich als Kind gefragt hätte, was ich werden will, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, entweder Detektivin oder Autorin. Weil ich so gern gelesen habe und am liebsten Detektivgeschichten. Und witzigerweise bin ich ja jetzt genau das. Also ich jage die Übeltäter im Erbgut und schreibe Paper drüber. Aber geprägt hat mich, glaube ich, ja, wahrscheinlich eine Freundin. Also ich war an einem Gymnasium für Altsprachen und Musik, also auch gar nicht medizinisch orientiert. Aber ich hatte eine Freundin, die wollte Psychologin werden, ist sie auch. Und die hat mir immer so vom Gehirn und vom Verstand und vom Nervensystem erzählt. Dann habe ich gedacht, okay, cool, ich werde auch Psychologin und habe mich dann, da war ich schon in der Oberstufe, mit einem Onkel von mir unterhalten, der lebt leider nicht mehr, aber der war auch Psychologe und der hat mir gesagt, so, na, ich könnte mir bei dir auch vorstellen, dass du Ärztin wirst. Und das war so irgendwie so der erste Denkanstoß, dann habe ich mich mehr informiert, dann habe ich mal Praktikum gemacht. Und dann kam so diese Idee, dieser Wunsch. Und meine Familie hat das sehr unterstützt, aber hat das nie irgendwie gebahnt oder forciert in der Hinsicht.
Irgendwann wird es ja dann ernst, ne? Dann hat man irgendwann ein mutmaßlich sehr gutes Abitur an einem altsprachlichen Gymnasium in der Tasche. Und begibt sich dann auf die nächste Suche. Und jetzt kann man Medizin ja bundesweit irgendwo studieren. Ich nehme an, also kommen Sie aus der Region oder ist das oder hatten Sie vorher einen Bezug zu diesem Standort und warum ist es dann dieser Standort geworden?
Gebürtig komme ich aus Hamburg tatsächlich, also gar nicht aus der Region. Wir sind aber in meiner Kindheit ziemlich oft umgezogen aus Karrieregründen meiner Eltern. Abitur gemacht habe ich dann im Bergischen Land, in Bergisch Gladbach. Das ist ja nicht so weit von Aachen entfernt. Also wir haben auch mal einen Schulausflug tatsächlich nach Aachen gemacht. Ich weiß noch, dass mir da dieser Brunnen, der Kreislauf des Geldes, den fand ich cool. Der ist mir im Gedächtnis geblieben, irgendwie so als 14-, 15-Jährige. Und dann habe ich mich informiert, also tatsächlich auch bundesweit, wo man gut studieren kann. Und ich habe mich dann vom Modellstudiengang überzeugen lassen. Also das sagte mir damals zu, 2008 habe ich hier angefangen und das habe ich tatsächlich nicht bereut, die Entscheidung.
Toll, das freut uns. Die Welt der Medizin ist ja groß, ne? Also man kann ja sagen, ich werde entweder Internist oder Chirurg oder Chirurgin oder ich gehe in die Bildgebung, das ist nochmal ein eigener Bereich. Ab wann war es für Sie klar, nee, das ist die Neurologie und innerhalb der Neurologie vielleicht nicht unbedingt jetzt die Behandlung von Schlaganfällen, sondern vielleicht dann nochmal ein etwas speziellerer Bereich.
Das Nervensystem hat mich ja von Anfang an interessiert. Also das war eigentlich im Studium immer das, was mich am meisten fasziniert hat. Ich hatte aber, und ich glaube, da geht es vielen so, ziemlichen Respekt vor dem Fach, weil das einfach so groß ist, so breit ist. Das Nervensystem ist ja mit allen Organsystemen irgendwie vernetzt und es ist ein großer Berg von Anatomie. Jedenfalls kam mir das damals so vor, sodass ich mich eine ganze Zeit lang noch nicht getraut habe zu sagen, ich will Neurologin werden. Das hat ein bisschen gebraucht. Und das kam dann eigentlich mit der Doktorarbeit. Ich habe dann nach der Basisprüfung angefangen. Vorher hatte ich so ein Quali-Profil gemacht, klinische Neurowissenschaften, bin in verschiedene Labore rotiert, habe dann immer einen Vormittag pro Woche in verschiedenen neurowissenschaftlichen Laboren verbracht und habe so meine Doktormutter kennengelernt. Das ist Professor Kleist, die ist inzwischen nicht mehr in Aachen, die ist in Löwen in Belgien. Aber die hat mich so mit in diese Welt der neuromuskulären Erkrankungen genommen. Und ich habe damals schon ein Thema gehabt zu erblichen Polyneuropathien. Und lustigerweise, wenn ich ganz ehrlich bin, waren Polyneuropathien damals das Thema, was ich für die Basisprüfung weggelassen habe zu lernen, als es so ein bisschen knapp wurde. Und gedacht habe, ach, weiß ich nicht, das ist bestimmt nicht wichtig.
Mut zur Lücke.
Genau, genau. Ich lerne lieber diese ganzen Gehirnerkrankungen, Parkinson und so weiter. Das fragt bestimmt keiner. Und jetzt, heute, weiß ich erstens, dass das die häufigste neurologische Erkrankung ist. Mhm. Also super, super häufig, allgemein alle Polyneuropathien insgesamt. Also ja, die Prävalenz wird geschätzt so von 4-10% in der Allgemeinbevölkerung, gerade bei älteren Menschen. Aber es ist also wirklich richtig häufig. Mhm. Und zweitens, dass es ein unfassbar spannendes Krankheitsbild ist. Mhm. Also dass es super viel zu entdecken gibt und dass man auch im Unterschied zum Gehirn natürlich leichter rankommt. Also man kann die peripheren Nerven wunderbar messen und sogar auch histologisch aufarbeiten. Also es ist ein zugängliches Organ sozusagen, wenn man den peripheren Nerven als Organ bezeichnen möchte. Und es ist super spannend, weil auch da so vielfältige Mechanismen passieren können, die zur Gesundheit funktionieren eben müssen. Mhm. Sodass ich dann damals total angebissen habe und mir eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, was anderes zu machen. Und das war dann auch der Grund, dass ich nach dem Studium entschieden habe, hier in Aachen zu bleiben. Meine Doktormutter hat mich total inspiriert. Ich wollte weiter neuromuskulär forschen und aber auch klinisch arbeiten. Ich habe dann aber die ganz reguläre Weiterbildung für Neurologie gemacht. Also ich habe mich ausführlich mit Schlaganfällen beschäftigt, war auf der Stroke Unit, auf der Neurointensivstation, in der Notaufnahme, natürlich auf Normalstation. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das ein großes und diverses Fach ist. Man aber auch, finde ich, eine fundierte Ausbildung braucht und davon nur profitieren kann. Also das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Ich hatte aber das Privileg und bin sehr dankbar dafür, dass ich eigentlich parallel von Anfang an immer sehr viel neuromuskuläre Ambulanz machen konnte. Mhm. Das finde ich sehr gut hier an der Klinik, dass es diese Spezialambulanzen gibt und man da auch sehr gut vertiefen kann in den Bereichen, die einen interessieren. Und das ist super einladend, um das auch mit Forschung zu verbinden, sodass ich tatsächlich dann auch von Anfang an mit in der Forschung dabei war. Und als meine Doktormutter dann weggegangen ist, auch ziemlich schnell selbstständig werden musste sozusagen. Und das dann eigentlich schon sehr früh für mich auf eine eigene Arbeitsgruppe hinsteuerte, einfach in Ermangelung von betreuenden Personen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt bin ich sehr froh über diese Entwicklung.
Mhm. Wollen Sie uns ein bisschen mitnehmen in die Arbeit Ihrer Arbeitsgruppe? Also ich kann das bestätigen, was Sie vorhin gesagt haben, dass das Fach unheimlich breit ist, weil wenn man auf der Homepage mal guckt, wie viele Spezialsprechstunden und Ambulanzen diese Klinik umfasst, dann ist das wahrscheinlich einer der größten Bereiche, die wir auf der gesamten Homepage haben. Das hat man so in der Enge in vielen anderen Fächern eigentlich nicht. Also man merkt, das ist einerseits eine große Klinik, aber auch mit einem sehr hohen Spezialisierungsgrad in unterschiedlichen Bereichen. Und Ihr Bereich ist ja dann nochmal ein, ja, ich würde sagen, nochmal eine Spezialisierung, ne? Immer oben drauf gesetzt. Wie nennt die sich?
Das stimmt. Also meine Arbeitsgruppe hat das Thema hereditäre Neuropathien, neuropathische Schmerzsyndrome und Motorneuronerkrankungen. Also das ist schon ziemlich breit gefächert. Mein Fokus sind immer die erblichen Erkrankungen. Das war von Anfang an so. Mich interessiert es total, was genau im Erbgut krank macht. Und ich habe auch sehr, sehr viel schwerpunktmäßig im Bereich Neurogenetik geforscht. Das heißt, das ist das, was meine Gruppe macht. Aber wir haben, wenn man es so ein bisschen veranschaulicht, wir haben eigentlich zwei Standbeine. Das finde ich immer ganz gut, steht man sicher. Das eine ist eben das Entdecken von neuen Erkrankungsgenen. Also welche Gene und Genmutationen verursachen Polyneuropathien oder auch Motorneuronerkrankungen zum Beispiel. Und wie können wir Generkrankungsverhältnisse etablieren? Also wie können wir auch rausfinden, zum Beispiel, welche Gene nicht dazu beitragen, also die man dann nicht unbedingt in den genetischen Befund reinschreiben muss. Das ist das eine. Und das andere Standbein sind eher beobachtende Studien an Patientinnen und Patienten. Also dass wir zum Beispiel schauen, gerade bei diesen super seltenen Erkrankungen, wie ist denn überhaupt der natürliche Verlauf? Wie ist die Prognose? Wie geht es den Leuten nach einer gewissen Zeit? Wie können wir die Erkrankung und die Erkrankungsschwere messbar machen? Das heißt, wenn es dann Behandlungsmöglichkeiten gibt, wenn zum Beispiel eine neue Studie designt wird oder ein Medikament auf den Markt kommt, wie können wir dann messen aus der Erfahrung heraus, dass die PatientInnen auf eine Therapie ansprechen oder von der Therapie profitieren oder dass sie es nicht tun und dass man vielleicht die Therapie ändern sollte? Also all dieses Beschreiben, sozusagen Phänotyp erfassen und verstehen lernen. Und das kann man sehr gut verbinden, diese beiden Standbeine. Und ich werde ganz toll unterstützt. Ich habe eine Studienärztin in meiner Gruppe und aktuell 10 medizinische Doktorandinnen, die super motiviert sind. Und wir machen also von der NAS-Forschung wirklich im Labor über Projekte an Daten, also mit Genetikdatensätzen. Wir haben jetzt auch ein Projekt mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich patientenfokussierte Arbeit. Also, dass Patienten wirklich eingeladen werden, untersucht werden, gemessen werden, beschrieben werden. Teilweise haben wir Interventionen, dann schauen wir, geht es denen besser. Und wir hoffen, dass wir dann auch bald mehr große Behandlungsstudien machen können, sobald es eben auch mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt. Aber da bin ich sehr hoffnungsvoll.
Mhm. Türmt sich ein Bündel an Fragen auf. Die erste Frage ist, vielleicht als kleine Fußnote, ich glaube, es war ja auch Herr Professor Schulz, der Direktor der Klinik, der damals das Zentrum für seltene Erkrankungen hier im Haus mit etabliert hat, ne? Oder gegründet oder auf dessen Initiative das damals geschah. Ja. Weil ich glaube, ganz viele seltene Erkrankungen laufen irgendwann im Bereich der Neurologie auf.
Ja.
Jetzt haben Sie ja gerade schon beschrieben, es gibt meistens Gendispositionen, die dafür zuständig sind. Können Sie die dann, kann ich das dann überhaupt behandeln? Kann ich sowas ausnocken oder geht es eher darum, die Folgen dessen so weit abzumildern, dass es für denjenigen erträglich wird?
Beides. Mhm. Also mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen arbeiten wir eng zusammen, immer schon. Also eigentlich alle die Erkrankungen, die ich hier in dieser Spezialambulanz sehe, sind selten. Das heißt, das lässt sich gar nicht wegdenken. Dieses Netzwerk profitieren wir sehr von. Und eben auch natürlich mit dem Zentrum für Genomedizin. Ne? Das ist ja ganz eng verwurzelt. Prinzipiell kann man genetische Erkrankungen behandeln, sowohl symptomatisch, was Sie sagten als zweiten Punkt. Mhm. Also wenn man den Erkrankungsmechanismus gut verstanden hat, hilft es schon auch, dass man richtige Medikamente auswählt oder Medikamente nicht gibt, die sich als schadenbringend erweisen könnten. Das ist sehr hilfreich. Und man kann zum Teil, und das ist das Ziel, da wollen wir immer mehr hin, auch in die Erkrankungsmechanismen eingreifen. Und tatsächlich behandeln wir hier schon Patienten mit genetischen Therapien. Es gibt sozusagen diesen Überbegriff genetische Therapien und dann gibt es noch die Gentherapien. Die Gentherapien setzen direkt an der DNA an. Also dass man zum Beispiel ein Gen, das fehlt, ersetzt über einen Virusvektor. Das kommt, aber so ganz sind wir da noch nicht. Oder dass man zum Beispiel Gene editiert, CRISPR-Cas9, der Begriff ist in diesem Podcast, glaube ich, auch schon öfter mal gefallen. Auch das kommt, da gibt es tatsächlich schon Behandlungsstudien zu, aber da gibt es in meinem Bereich jetzt noch nicht die eine Lösung, dass wir jede Mutation irgendwie ausbessern könnten, wie man einen Rechtschreibfehler korrigiert zum Beispiel. Trotzdem ist das ein sehr wertvolles Konzept. Was es schon sehr viel gibt, sind die Therapien, die nicht auf DNA-Ebene, sondern auf RNA-Ebene ansetzen. Da gibt es zum Beispiel die Antisense-Oligonukleotide oder Small Interfering RNA. Das sind beides Mechanismen, die unsere Zellen sowieso können, zum Beispiel in der Virusabwehr verwenden, die man aber gezielt therapeutisch nutzen kann, indem man Medikamente eingibt, die sequenzspezifisch bestimmte Strukturen im Erbgut erkennen. Und dann können die auf mRNA-Ebene editiert werden. Also es sind translationsmodifizierende Medikamente. Mhm. Und das bekannteste davon ist wahrscheinlich das Spinraza, das eine Splice-Site maskiert. Aber es gibt auch weitere zugelassene Medikamente, mit denen wir eben auch schon in der klinischen Routine außerhalb von Studien arbeiten dürfen. Was ich miterlebt habe und was ein tolles Privileg ist.
Spannend. Wenn ich das so richtig verstehe, ist natürlich die Patientenversorgung gerade in Ihrem Fall integral mit der Forschung verzahnt.
Ja.
Also Sie sehen Fälle, die Sie auch weiterverfolgen wollen,
ja,
mit denen Sie dann ja auch sozusagen durch Forschung gesättigt wiederum arbeiten können.
Ja.
Jetzt stelle ich mir das recht schwierig vor, weil einerseits brauchen Sie natürlich immer einen Fuß in der klinischen Praxis, auf der anderen Seite müssen Sie ja natürlich irgendwie auch forschen. Das wird Zeit brauchen, Sie brauchen sich irgendwie auch rausnehmen. Mhm. Hat man dann forschungsfreie Tage, forschungsfreie Wochen? Wie organisiert man das? Wie leistet man überhaupt den Spagat? Wie machen Sie das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es super wichtig, für mich auf jeden Fall, dass ich Forschungszeit habe, die auch als solche klar deklariert ist und sozusagen unantastbar ist. Also, dass ich in diesen Zeitfenstern zum Beispiel sicher bin, dass ich nicht in die Notaufnahme abgezogen werde oder doch noch einen Nachtdienst machen muss. Das ist deshalb so wichtig, weil man Menschen einbestellt, Leute, die an Studien teilnehmen wollen, weil man Reagenzien bestellt, weil man Versuchsaufbauten hat, weil man Abläufe hat, auch Zeitdruck hat. Also auch in der Forschung hat man durchaus strikte Deadlines und danach muss man fest und verlässlich planen können, sonst funktioniert das nicht. Also das ist super wichtig, Forschungszeit zu haben. Und ich habe gerade zum Beispiel ein klinischen Scientist-Stipendium, also das Habilitationsstipendium hier von der Fakultät. Das ist eine 50%-Stelle in der Forschung. Das ist super wertvoll, da kann man schon viel mitmachen. Ich habe aber auch das Privileg, wie Sie sagen, dass ich in meiner Forschungszeit auch viel klinisch arbeite, weil ich ja mit Patienten arbeite. Und das macht es leichter, auf jeden Fall, weil ich eben eine Sprechstunde habe. Und ein relativ großer Anteil davon ist eine ganz normale ärztliche Tätigkeit. Mhm. Man klopft Reflexe und erhebt Anamnesen und nimmt Blut ab und all solche Dinge. Ich mache ganz viel Neurophysiologie, also Nervenleitgeschwindigkeiten messen zum Beispiel. Das mache ich auch zu großen Anteilen selber, weil mir das auch echt viel Spaß macht, muss ich sagen. Aber das wird eben dann auch genutzt. Die Betroffenen erklären sich dann in der Regel einverstanden, dass die Daten wissenschaftlich genutzt werden dürfen. Und dann werten wir das aus und schließen Patienten in Register ein oder führen eben auch Studien durch. Das heißt, das ist an sich sehr schön zu verbinden und verzahnen. Es muss aber trotzdem ein Zeitfenster, ein Freiraum bestehen. Das ist wichtig, das zu organisieren, damit man produktiv sein kann und vor allem zuverlässig sein kann.
Mhm. Jetzt, wenn man so bei Ihnen im Büro rumschaut, man sieht den Felix-Jerusalem-Preis 2024, Best Clinical Abstract, verschiedene Posterpreise, es gibt auch noch den Young Investigator Award, also da gibt es so einige Preise, die Sie im Laufe der Zeit gewonnen haben. Sie haben offenkundig eine funktionierende Infrastruktur für Ihre Forschungsarbeit, sonst würde das ja nicht so bestätigt werden. Bedeutet das was? Ist das nett für die Wand, aber oder gibt Ihnen das tatsächlich auch einen Benefit? Also ist das ein Vektor für eine weitere Arbeit? Bringt Sie das in andere Kontaktkreise hinein? Oder nehmen Sie uns da mal einmal mit. Welche Bedeutung haben diese Preise für Ihre Arbeit?
Ja, alles davon, würde ich sagen. Mhm. Also einmal ist es eine sehr schöne Art von Wertschätzung. Zum Beispiel, Sie haben den Felix-Jerusalem-Preis erwähnt. Der ist von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Das ist ein ganz toller Preis, weil das eine Gesellschaft ist, die von Betroffenen getragen wird.
Okay.
Natürlich sind auch viele FachexpertInnen da drin, aber eben eine patientengetragene Gesellschaft. Und das ist ein ganz, ganz toller Ausdruck von Anerkennung. Und sicher hilft es auch, wenn man so einen Preis gewonnen hat, um in Zukunft auch ernst genommen zu werden von anderen Forschenden, denke ich, und Geldgebern. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich schön in so einer Community. Ein Beispiel, ich habe 2023 und 2024 zweimal mit einem anderen Preisträger aus Deutschland gleichzeitig auf der Bühne gestanden. Also wir haben zwei Preise gemeinsam gewonnen und wir kannten uns gar nicht. Also wir waren uns tatsächlich noch nie begegnet Und beim zweiten Mal haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aber mal irgendwie gucken. Und wir sind gerade dabei, eben auch eine Forschungskooperation aufzubauen. Haben uns schon ausgetauscht, haben schon ein Projekt. Also das wird richtig cool. Mhm. Und auf diese Weise ist das auf jeden Fall auch ein Fenster und eine Möglichkeit. Ich persönlich bin inzwischen eigentlich an dem Punkt, dass ich mich über Preise, die meine Doktorandinnen bekommen, fast noch ein bisschen mehr freue als über Preise, die ich selber bekomme, weil das irgendwie so eine doppelte Freude ist. Mhm. Ich freue mich so sehr für meine jungen, ja, motivierten Nachwuchswissenschaftlerinnen, dass die Arbeit gesehen wird und anerkannt wird. Und ich bin dann auch stolz, weil ich merke, ich habe anscheinend irgendwas richtig gemacht, die richtige Person ausgesucht und ein gutes Projekt entworfen und gut betreut. Also das ist irgendwie dann doppelt schön. Und einige der Preise, die wir hier aufgehängt haben, sind tatsächlich gar nicht für mich, sondern für meine Doktorandinnen. Und ja, die sind sowieso mein ganz großer Stolz, muss ich sagen.
Das Fach Neurologie bietet das besonders günstige Bedingungen einerseits, dass man sagt, ich spezialisiere mich auf einen Bereich. Ich habe auch unheimlich viel zu beforschen, weil auch ständig neue Entitäten auftauchen, die vielleicht in der Menge so noch nicht ansatzweise durcherforscht sind und es ganz viele lose Enden gibt, die man noch zusammenknüpfen kann. Oder glauben Sie, das ist eigentlich in jedem Fach so in der Form möglich und wir reden jetzt nur gerade über das Thema Neurologie?
Naja, ich kenne mich mit der Neurologie natürlich am besten aus, deswegen gibt es hier bestimmt einen gewissen Bias, wenn ich das so sage. Für mich hat die Neurologie neben dem eigentlich wahnsinnig spannenden Thema, das ich ja schon benannt habe, noch zwei ganz große Vorteile, warum ich dieses Fach auch, ich persönlich, immer wieder gerne für mich wählen würde. Und das eine ist genau das, was Sie gesagt haben, dass es ein Fach ist, das sich so sehr entwickelt und das richtig so aussprießt und Knospen hat überall hin die ganze Zeit. Und ich so ein ganz sicheres Gefühl habe für mich, dass mir nie langweilig werden wird und dass ich mich ein Leben lang immer in diesem Fach werde entwickeln dürfen. Und da ist natürlich für mich persönlich diese Schnittstelle zur Genetik so wahnsinnig spannend. Und ich sehe mich eben ganz nah an der Genetik dran. Das ist so ein Fach Neurogenetik für mich. Aber ich bin mir sicher, dass das auch in Bereichen der Neuroimmunologie zum Beispiel genauso der Fall ist. Also dass das ein Fach ist, das sich wahnsinnig vielfältig entwickelt und da eigentlich auch aus meiner Sicht jeder oder jede irgendwas finden kann, ob man sich auf Migräne spezialisiert oder eben Schlaganfall, kann man so ein richtiger Akutmediziner sein oder man wird eher so ein Tüftler und Detektivin, wie ich es immer sein wollte, wie ich das jetzt bin. Das ist das eine. Und das andere, was ich an der Neurologie sehr mag, ist die Denk- und Arbeitsweise. Wir haben so eine ganz klare Struktur im Denken. Man überlegt sich, was sind die Symptome, die vor uns sind? Wie können wir die sinnvoll zu einem Syndrom zusammenfassen und wie passt dieses Syndrom anatomisch zu einer Läsion? Das heißt, Strotschussdiagnostik gibt es bei uns nicht. Also man kann nicht sagen, irgendwie der Patient kommt rein, wir machen erstmal Laborröntgen, Ultraschall, dann gucken wir uns die Ergebnisse an und dann gehen wir mal hin und fragen den Patienten, was er hat. So funktioniert das nicht. Ich sage nicht, dass das in anderen Fächern so ist, aber definitiv in der Neurologie nicht. Wenn jemand zum Beispiel eine Schwäche in der Hand hat, dann kann das ein Problem in der Hand sein oder im Unterarm oder im Bereich des Plexus oder im Bereich der Wirbelsäule oder im Bereich des Gehirns. Und wir können ja nicht alles durchemmertieren sozusagen. Das ist ja nicht möglich einmal und auch nicht zielführend, sondern wir müssen selber hingehen, Fragen stellen, untersuchen und können dann mit unseren eigenen Augen, unseren eigenen Händen ganz gut schon einen Eindruck davon kriegen, in welche Richtung das geht. Und dieser Respekt vor dem anatomischen Wissen, das man braucht, den hatte ich, wie gesagt, auch. Aber umso schöner ist es, wenn man dann einmal da angekommen ist, wenn man das dann in der Lage ist, das so zu manövrieren und zu bedienen, dann kann man unfassbar viel damit machen selber. Und das halte ich für eine sehr schöne und befriedigende Arbeit.
Dieses, was Sie gerade beschrieben haben, das ist ja schon fast so eine Sherlock-Holmesche Deduktion, ne? Die man dann einmal anstellt, indem man quasi rückwärts denkt und überlegt. Ist das auch was ich vielleicht als künftiger Aspirant Aspirante der Neurologie mitbringen muss? Eine Leidenschaft für so eine Denkweise? Ist das maßgeblich? Oder?
Das schadet auf jeden Fall nicht. Ich kann ja vor allem aus meiner Perspektive sprechen. Ich glaube schon, dass das sehr vorteilhaft ist, wenn man Spaß daran hat, sein eigenes Gehirn zu benutzen. Mhm. Das darf man auf jeden Fall in der Neurologie. Das finde ich richtig toll. Und dann ist es auch sicherlich gut, wenn man so einen Wissensdurst hat, so eine Neugierde, dass man sich so gerne auch weiterentwickeln möchte und so von Fall zu Fall auch weiter lernen möchte. Das ist sicher eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Aber ich denke, da das Fach so vielfältig ist, kann man, glaube ich, auch mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten grundsätzlich sagen, man schaut sich das mal an. Und ich denke auch zum Beispiel, dass jemand, ja, wenn man jetzt sagt, so mein Traum war es, mein Leben lang immer Allgemeinmedizinerin zu werden, ich möchte unbedingt die Praxis von, weiß ich nicht, jemandem übernehmen und so. Auch dann, glaube ich, ist es super, super hilfreich, oder gerade dann, wenn man zum Beispiel mal ein PJ-Tertial in der Neurologie macht. Mhm. Eben weil neurologische Erkrankungen so häufig sind und weil man dann wahnsinnige Aha-Effekte, so Learning by Doing-mäßig, hat. Und ja, vielleicht merkt man dann ja auch, dass man noch einen anderen Traum hat und ganz in die Neurologie gehen möchte. Das fände ich natürlich cool. Aber ich finde es auch gleichzeitig super wertvoll und gut, wenn alle Ärztinnen und Ärzte draußen schon mal so ein bisschen was vom Nervensystem gehört haben, gelernt haben.
Ist der Vorteil an der Uniklinik, dass man natürlich einfach eine enorme Bandbreite an Erkrankungen sieht, die sie so wahrscheinlich in einem normalen Haus kleinerer Größe nie finden würden, oder? Also das ist ja für ihr Fach essentiell. Wenn sie nicht die Menge an außergewöhnlichen Defekten sehen, dann wird es schwierig, die nötige Menge an zu beforschenden Probanden, Patienten überhaupt zu bekommen. Ist das auch richtig? Oder?
Ja. Ja, tatsächlich. Das sind zwei Aspekte. Ich denke, dass man an peripheren Häusern, die gar nicht unbedingt immer kleiner sind als wir, aber meistens mehr eben auf die Akutversorgung rein spezialisiert. Wir sind auch auf die Akutversorgung spezialisiert, aber eben auch ganz breit sonst aufgestellt. Ich denke, für mich ist es sehr wichtig, dieses Universitäre zu nutzen als Struktur für mich, weil ich dadurch natürlich mehr Möglichkeiten habe, mich auch mit anderen Forschenden auszutauschen, zu vernetzen, mit Studierenden zusammenzuarbeiten und eben auch Patienten zu treffen. Und in meinem Feld ist es sogar so, dass ich alleine sozusagen nur für die Uniklinik Aachen sprechend auch noch gar nicht so weit kommen würde. Also da braucht man sogar noch viel größeres Netzwerk. Und wir sind eben auch mit anderen Universitäten in Deutschland vernetzt und wir sind auch international vernetzt. Das heißt, es gibt durchaus Projekte, die laufen weltweit, weil es einfach so wenig Betroffene gibt, dass man sich da zusammentun muss. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend und wertvoll.
Was erwarten Sie denn für die Zukunft Ihres Fachs? Jetzt haben wir in vielen verschiedenen Bereichen ja so ein paar Innovationsbooster. Also wir haben die Hochdurchsatzsequenzierung und lauter solche Sachen. Erwarten Sie gerade im Blick auf seltene neurologische Erkrankungen künftig so eine Art Gamechanger? Könnte da was kommen, was Ihre Arbeit jetzt nochmal grundsätzlich verändert? Oder ist das Thema KI, spielt das eine wesentliche Rolle dabei? Oder haben Sie das Gefühl, es bleibt jetzt erstmal eine Zeit lang so, wie Sie es bisher erlebt haben?
Das ist ja beinahe eine rhetorische Frage, würde ich sagen.
Ein wenig.
Ja. Also KI spielt sicher eine Rolle. Wir haben, habe ich eben schon erwähnt, mehrere Projekte. Also eins haben wir schon in der Vergangenheit gemacht und eins läuft gerade mit KI. Zum Beispiel lassen wir eine KI in Genetikdatensätzen priorisieren, welche Varianten Krankheitsverursachen sein könnten oder nicht könnten. Und da habe ich 2020 in Miami, ich habe einen Postdoc gemacht in Miami, war da 2,5 Jahre, da habe ich an einem tollen Projekt mitmachen dürfen und habe dann die KI mit Phänotypdaten trainiert. Und man konnte sehr gut sehen, dass die Genetik selber, da kommt man schon weit mit, aber man braucht auch Ärztinnen und Ärzte, die Patienten angucken und der KI dann Informationen geben, was die denn überhaupt haben. Und ja, ich habe daraus ganz viel mitgenommen. Erstens, dass KI sehr, sehr wertvoll ist, gerade bei der Bewertung, Auswertung, Interpretation von großen Datensätzen. Und da gehört Genetik eben dazu. Mhm. Und zweitens, dass es kein Man versus Machine ist, sondern dass tatsächlich die Zusammenarbeit, die Schnittstelle, das ist, was eben richtig diesen Boost verursachen kann. Und jetzt gerade machen wir auch ein KI-basiertes Projekt. Da kenne ich das Ergebnis noch nicht. Also das ist gerade in der Entwicklung. Aber da wollen wir auch quasi wie in so einer App schauen, welche Untersuchungsmerkmale besonders wertvoll sind und besonders zielführend sind, um zwei seltene behandelbare Erkrankungen voneinander zu unterscheiden. Also möglichst früh auch. Denn da die behandelbar sind, sind sie natürlich auch behandlungsbedürftig. Damit kommt eine Verantwortung auf uns zu, nämlich dass wir dann auch richtig erkennen müssen, was die Leute haben, damit wir sie dann eben auch richtig und nicht falsch behandeln. Und damit leite ich über sozusagen zu dem zweiten Aspekt Ihrer Frage, nämlich ob ich einen Game Changer erwarte. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, wir sind schon drin, so in diesem Black Swan-Moment irgendwie, nämlich das Zeitalter der Therapien. Wir können ganz viel schon Diagnostik betreiben, aber wir brauchen irgendwie noch einen Schritt mehr. Ne? Also was kann man machen, wie kann man konkret helfen? Und da habe ich sehr viel Hoffnung. Ich habe auch einige Ideen. Ich habe Respekt vor der Zukunft, weil da, glaube ich, noch einige große Schritte auf uns zukommen. Und es ist nicht einfach, so Clinical Trials durchzuführen. Aber es gibt schon tolle Ansätze, eben im Bereich der genetischen Therapien. Und das wäre auch total mein Wunsch, dass wir das schaffen, das ja als Routine im Rahmen von Präzisionsmedizin, aber trotzdem in einer eingebetteten Struktur und Routine unseren Patientinnen und Patienten anbieten zu können. Das wäre toll.
Für Sie persönlich, können Sie sich vorstellen, nicht forschende Medizin zu betreiben, ausschließlich? Oder wie sehr ist sozusagen, sind Sie mit Ihrem genetischen Code dieser Arbeitsweise so verhaftet, dass Sie quasi von beides beider Welten immer brauchen? So.
Ich denke, ich brauche beide Welten. Das denke ich. Ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht in meiner Zeit damals, als ich auf der Neurointensivstation war. Ich mag durchaus die Akutneurologie auch. Also das hat schon auch sehr bewegende und durchaus auch motivierende Aspekte. Und man hat wirklich das Gefühl, was getan zu haben an einem Tag in der Notaufnahme oder auf Intensivstation, auf jeden Fall. Gleichzeitig kommt man aber da auch schon sehr an Grenzen und hat natürlich mit ganz schrecklichen Schicksalen zu tun. Und diese Balance, in der Forschung geht es eher um den langen Atem. Da hat man auch wahnsinnige Glücksmomente, aber die sind nicht so planbar. Und man kann auch rausfinden, dass man irgendwie ein halbes Jahr komplett in die falsche Richtung geforscht hat. Das gehört auch dazu, daraus lernt man viel. Aber dass man so jeden Tag nach Hause geht und denkt so, oh, heute habe ich richtig was geleistet, das hat man nicht unbedingt in der Forschung. Das heißt, so diese Balance, eher den akuten Stress und die aber auch dafür akute Belohnung sozusagen oder kurzfristige Belohnung sehe ich eher in der direkten klinischen Arbeit und die würde ich schon vermissen. Wie gesagt, ich habe 2,5 Jahre nicht klinisch gearbeitet im Labor in Miami und das war toll. Ich habe aber die Patientenarbeit vermisst und die Forschung ganz hinter mir zu lassen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde sich wie eine großflächige Amputation anfühlen, glaube ich, für mich.
Ich kann es mir gerade in dem Gespräch auch nicht vorstellen, wenn ich Ihnen so zuhöre. Ja. Das merken die Zuschauer nicht, aber ihre Augen leuchten ja, wenn sie darüber reden. Und das wird ja dann auch spürbar und das merkt man auch. Und das scheint offensichtlich ein ganz integraler Bestandteil zu sein. Und ich freue mich ja richtig für Sie, dass Sie so einen Moment gefunden haben, wo Sie sagen, ich kann hier beides so gut miteinander kombinieren und das funktioniert. Und das ist jetzt ein Habitat, was ich für mich so gefunden habe, in dem es noch ganz viel zu beforschen und zu entdecken gibt. Und das, glaube ich, gönnt Ihnen jeder, wenn man das so sieht. Und das finde ich auch ganz faszinierend, dass eigentlich ein so großes Fach trotzdem noch so viel Spielwiese bietet, dass man sich so darauf austoben kann, definitiv.
Ne? Danke.
Wenn Sie jetzt jungen Leuten was raten sollen, die gerade überlegen, welches Fach zu Ihnen passt und auch, es ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man sich wahrscheinlich, auch die man lebenswertlich ganz doll auflädt, weil man ja immer denkt, ich muss mich jetzt für eine Fachdisziplin entscheiden, wähle weise, ne? Du musst ja das alles irgendwie auch fertig machen, was du dann hinterher machst. Finden Sie das Fach, die Fachdisziplin oder das Fach findet Sie? Wie war das bei Ihnen? Also war das klar für Sie, guck mir nichts anderes mehr an und das war's? Oder braucht man so einen Aha-Moment? Oder wie würden Sie den Leuten sagen?
Ich habe, glaube ich, schon mich sehr dann im Prozess, im Verlauf des Studiums sehr in die Neurologie verliebt. Das ist, glaube ich, auch eine monogame Beziehung sozusagen. Ich habe aber durchaus andere Fächer, die mich interessieren. Also ich finde von der Denkweise und der Arbeitsweise her und vielleicht auch so ein bisschen vom Alltag, sagt mir auch die Rheumatologie sehr zu. Mhm. Die Nephrologie finde ich sehr spannend, weil es einfach irre cool ist, dass man mit der Dialyse Leben retten kann. Das ist schon, also das fasziniert mich bis heute. Das hätte ich, glaube ich, schon auch gerne gemacht. Die Onkologie interessiert mich von der Molekularbiologie her wahnsinnig. Also auch da gibt es ja eine ganz große Schnittmenge mit der Genetik. Das würde ich auch gern machen. Vom reinen Patientenalltag, glaube ich, fände ich das sehr hart, muss ich sagen. Das ist vielleicht dann nicht ganz mein Ding. Was ich jetzt immer mehr merke, ist, dass ich auch sehr gerne Humangenetikerin wäre. Mhm. Vielleicht mache ich das auch noch. Das schließe ich noch nicht aus. Ich habe eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Humangenetik hier und auch mein Mentor in den USA ist Genetiker. Das heißt, das ist ein ganz integraler Bestandteil meines Alltags und auch meiner Forschung. Eigentlich schon fast von Anfang an, 2016, habe ich das erste richtige Genetikprojekt gemacht. Ja, aber genau, die Neurologie ist schon das, was ich sehr, sehr gerne mache, ne, aus den Gründen, die ich schon beschrieben habe. Sie fragten eingangs, was ich jungen Leuten bei der Wahl raten würde. Ich glaube, da gibt es keinen Pauschalrat. Für mich hat sich es immer bewahrheitet, mutig zu entscheiden. Also nicht zu sagen, was macht mir Angst, das vermeide ich besser, sondern im Gegenteil zu sagen, wo kann ich hingehen, dass ich besonders viel lernen kann, dass ich besonders viel mitnehmen kann. Weil das, was wir lernen, also unsere Skills, unser Wissen, das sind ja die Dinge, die uns keiner mehr wegnehmen kann. Das ist manchmal wertvoller als irgendwie, ob eine Stelle irgendwie ein bisschen besser bezahlt ist oder ob man ein bisschen mehr oder weniger Überstunden macht oder ob man tatsächlich sogar auch ein bisschen mehr oder weniger Paper schreibt. Das ist alles auch wichtig, ja, aber wenn man ganz viel lernen kann, das hat man ja. Ne? Das ist sicher in der Tasche sozusagen oder im Kopf. Das heißt, mutig entscheiden. Und ich denke selber immer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas bereue, viel größer ist, wenn ich was nicht gemacht habe, wenn ich es nicht probiert habe, weil ich Angst davor hatte, als wenn ich sage, ich habe es gemacht, ja, war nicht so gut, jetzt mache ich was anderes. Und da denke ich, man muss ja nicht unbedingt alles zu Ende machen. Man kann sich ein klinisches Jahr auch überall anrechnen lassen. Also wenn man erstmal ein Jahr in einen Bereich geht, weil er einen reizt und dann merkt man, es ist doch nicht, dann ist das keine Fehlentscheidung. Aber es ist bestimmt eine Fehlentscheidung, wenn man den Bereich, der einen eigentlich reizt, nicht macht, weil man irgendwie Angst davor hatte.
Das schmerzt die Entscheidung, die man hinterher nicht getroffen hat, ne? Oder die man sozusagen ausgelassen hat. Also ich glaube, da können Ihnen die Hörerinnen und Hörer sofort beipflichten. Eine letzte Frage gibt es immer bei uns, die ist immer geliebt und gefürchtet gleichermaßen. Weil manche Leute sagen, was soll ich denn dazu sagen? Wenn Sie rückblickend betrachten, sind Sie zufrieden mit dem Verlauf? Oder sagen Sie, es gab einen Moment, da hätte ich das eine oder das andere vielleicht dann doch ein wenig anders justieren müssen? Oder war es genauso gut, wie es war?
Ja, die Frage, da verstehe ich, dass man die fürchtet. Ich mag die aber. Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen, auf denen man die beantworten kann. Das eine ist im Kleinen sozusagen von Moment zu Moment. Und da würde ich sagen, ja, ich würde ganz, ganz viel anders machen jetzt, rückblickend. Rückblickend hat man ja den Vorteil, dass man schon weiß, was rauskommt. Und ich würde ja bei ganz vielen Projekten nochmal am Design nachschärfen oder sagen, da vergrößern wir die Kontrollgruppe lieber nochmal ein bisschen oder da fragen wir vielleicht nochmal hier jemanden, ob der drauf guckt oder so. Oder ich würde vielleicht einige Kooperationen auch dann eher nicht eingehen, weil ich weiß, da kommt nicht so viel zurück. Oder ich würde vielleicht in manche Projekte noch mal ein bisschen mehr investieren, damit ich da irgendwie selber noch mehr mitnehmen kann. Also ja, ich würde ganz viel im Kleinen anders machen. Im Großen, an diesen weichenstellenden Momenten, habe ich, glaube ich, sehr viel Glück gehabt und war, denke ich, auch, ja, bin gut damit gefahren, zu sagen, ich entscheide mich für die Dinge, die mich reizen, an denen ich wachsen kann. Ich gehe mit der Neugierde und nicht so sehr mit der Angst und gebe dem nicht so viel Raum. Und deswegen bin ich mit meinem Werdegang schon zufrieden. Heißt nicht, dass ich mich am Ziel sehe. Also es gibt noch viel, was ich machen möchte. Aber ich bin sehr dankbar vor allem und kann das sehr wertschätzen, Und ja, bin doch auf jeden Fall zufrieden mit meinem Werdegang.
Gute Antwort, finde ich. Kann man durchaus so sagen. Sie haben das durch dieses Zwei-Ebenen-System ganz nett beantwortet, finde ich. Und ich glaube, das können auch viele so nachvollziehen. Und ich bedanke mich für dieses nette Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit, Frau Dr. Dorn.
Danke auch.